Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden heute das Thema Berufung und Einsegnung zum Pastor. Ich lese mal den Vers 2. Timotheus 2,15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit echt recht teilt. 2. Timotheus 2,15. Ja, Berufung und Einsegnung zum Pastor ist auch ein wichtiges Thema für uns allen, weil wir sollten ja auch wissen, wie jemand, ne, warum, weshalb und wer darf zum Pastor eingesegnet werden und wie kommt man dahin und so, ne? Ist wichtig, das zu wissen, auch wenn nicht alle hier einmal ein Pastor werden, ne? Und so. Aber es ist wichtig, das zu wissen, falls mal auch man ein Ältester oder Diakon in einer Gemeinde ist, wo ein Pastor gewählt wird oder so, dass man da eine Ahnung hat, ob das richtig war, wie das am besten läuft und so weiter. Ne? Deswegen ist ganz wichtig, Berufung und Einsegnung zum Pastor. Oder vielleicht hat einer von euch eine Berufung zum Pastor und hat das noch nicht erkannt. Halleluja, hoffentlich, ne? Wer weiß, Gott weiß. Leiterschaft ist ein Bedarf von Menschen, wo sich Leute versammeln, ne, oder gemeinsame Aufgaben erledigen, sei es in der Gesellschaft, ne, in der Gesellschaft zum Beispiel hier der Kanzler oder der Präsident oder die Minister, alles sind Führungskräfte und Firmen haben auch Führungskräfte, Chefaufseher, Arbeiter und so weiter, Vorarbeiter. Und deswegen ist ja auch ganz normal, dass in Gemeinden auch Führungskräfte gibt, man braucht Führungskräfte, damit, ne, um das Chaos entgegenzuwirken. Ja, schau mal, wenn es in der Gesellschaft keine Führungskräfte gäbe, würde die Gesellschaft in Chaos fallen. Oder in Firmen, ne, das Gleiche. Viele haben das versucht, in der Vergangenheit hat nicht geklappt, zu sagen, lass uns die Führungskräfte abschaffen, alle haben, ne, können ihre Meinung sagen, und so weiter, hat nicht geklappt, klappt nicht. Es muss einfach Leute geben, die das organisieren. Auch in ganz tollen Gesellschaften und so weiter. Und christliche Gruppen brauchen auch Führungskräfte. Und wer soll christliche Gruppe führen? Ja, von den am besten dafür geeignete Person. Wer ist dann die best geeignete Person, werden wir sehen. Es geht auch sehr stark darum, der die meist gereift. Lass mal sehen. Stefan, dein Mikrofon ist offen.
Ich bin die bestgeeignete Person.
Ah, du wolltest sagen, okay, Stefan, ja, Halleluja. Ne, aber bitte mach dein Mikrofon zu, ansonsten gibt's hier Hintergrundgeräusche, ja. Ne, es geht um geistliche Reife. Einerseits, werden wir sehen, was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit ständig wächst, dass man zu einer Führungsposition hereinwächst, weil das ist ja so. Die Zeit vergeht, jeder Mensch wird jeden Tag ein Tag älter, jedes Jahr ein Jahr älter, ne? Und indem man älter wird, wird man reifer und dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht, ne, gewählt wird zu einer Position in der Gemeinde, zu einem Diakon, zu einem Ältester oder zu einem Pastor und so, ne? Und deswegen wächst jeden Tag die Chance, dass, ne, vielleicht einer von euch auch mal ein Pastor wird oder so. Halleluja. Oder auch, ne, es gibt ja zig Leitungspositionen in der Gemeinde. Da gibt's ja Kindergruppe, Frauengruppe, Männergruppe und so weiter und so fort. Alles will geleitet werden. Ne? Aber wer wird zum Pastor berufen? Was meine ich damit? Ich meine damit, wer ruft Gott zum Pastor? Es gibt ja Pastoren, die sagen, Gott hat mich berufen, ein Pastor zu sein. Da würde ich so, ne, pedantisch sein und sagen, das stimmt nicht ganz. Weil ich erkenne nicht in der Bibel, dass Gott sagt zu einem Menschen, ich will, dass du Pastor seist einer Gemeinde. Sondern ich habe das erklärt, mir geht es darum, dass Gott ruft zur Evangelisation, dass jemand ruft, ich will, dass du evangelisierst oder ich will, dass du die Bibel lehrst oder ich will, dass du seelsorgerst und sowas. Und dann, das ist so ein Zwischenschritt, wird später dieser Mensch dann auch in einer Gemeinde zu einem Pastor gewählt. Deswegen ist es nicht ganz hundertprozentig richtig zu sagen, Gott hat mich berufen, ein Pastor zu werden. Aber ja, Gott ruft uns, in sein Werk zu arbeiten. Das stimmt schon. Gott ruft auch Menschen oft zum Vollzeitdienst im Reich Gottes. Gott sagt manchmal einem Menschen, ne, so und so, ich möchte, dass du dich Vollzeit engagierst. Ich möchte, dass du deinen Job an den Nagel hängst und dich Vollzeit engagierst im Werk Gottes, in der Evangelisation oder in der Bibellehre und so. Ne? Und das Reich Gottes braucht Menschen, die sich auch vollzeitig engagieren, nicht nur hier als, nicht nur Volontarier, freiwillig, nicht nur freiwillig, sondern auch in Vollzeit. Gott will das auch. Und ja, das war schon in biblischen Zeiten so, dass Menschen in Vollzeit für das Reich Gottes gearbeitet haben, dafür einen Lohn bekommen haben, wie zum Beispiel Jesus, der war in Vollzeit für das Reich Gottes und viele Menschen haben für ihn gespendet und später die Apostel haben auch gearbeitet und Paulus sagt, ne, er lässt uns, er verdeutlicht das, dass alle Aposteln Geld von den Gemeinden bekommen haben, um ihre Arbeit vollzeitig zu machen, zu predigen, evangelisieren und so. Und deswegen ist ganz normal, dass auch heute Menschen in Vollzeit für das Reich Gottes arbeiten. Und dann Gemeindeleiter sowieso. Das heißt, der erste Posten, was besetzt werden muss in einer Gemeinde, ist der Gemeindeleiter. Und warum sage ich das? Ja, wenn ja eine Gemeinde vielleicht einen guten Evangelisten hat oder einen guten Bibellehrer, einen guten Seelsorger, aber keinen Gemeindeleiter, dann wird das nicht funktionieren, weil ja die Leitung ist, was alles zusammenhält. Verstehst du? Deswegen heißt es Gemeindeleitung, das heißt die Person, die das alles zusammenhält, sozusagen ein Regenschirm, sozusagen, wo drunter alles ist. Der Gemeindeleiter, der organisiert alles, der bringt alle Arbeiten in Einklang, alle Gaben und Talente der Gemeinde im Einklang zusammen. Deswegen Gemeindeleitung, ne, ist ganz wichtig. Und nachdem man jetzt einen Gemeindeleiter hat, dann könnte man auch sagen, man einstellen einen Evangelisten in Vollzeit oder einen Seelsorger in Vollzeit oder einen Bibellehrer in Vollzeit neben dem Gemeindeleiter. Man kann ja mehrere Personen in Vollzeit einstellen in einer Gemeinde. Große Gemeinde haben 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50 Angestellten. Ja, es gibt ja große Gemeinden, ne, in Brasilien, in den USA, die tausende Mitglieder haben und die haben dann hunderte Angestellten oder zig Angestellten. Pastoren und Bibellehrer und Sekretären und alles Mögliche. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen mehr oder weniger Talent für Verwaltung und Organisation haben. Weil ja, ein Gemeindeleiter zu sein, hat viel mit Organisation zu tun. Sachen zu organisieren. Ich sag mal so, wenn jetzt die Gemeinde dreckig ist, die Leute kommen zum Gottesdienst und es ist alles voller Staub und, ne, und Dreck. Wer ist schuld? Nicht antworten, okay? Aber... Stefan, du nicht geputzt hast. Stefan, bitte nicht antworten. Okay? Mach dein Mikrofon zu. Ne, Stefan, das war jetzt eine rhetorische Frage. Aber gut, dass du, ne, aufmerksam aufpasst. Im Endeffekt ist der Pastor daran schuld. Im Endeffekt. Ich sage mal so, der Pastor muss nicht die Gemeinde putzen. Aber er ist verantwortlich, dass die Gemeinde geputzt wird. Versteht ihr? Der Pastor muss nicht predigen, aber er ist dafür verantwortlich, dass es gepredigt wird. Der Pastor muss nicht evangelisieren, aber er ist verantwortlich, dass es evangelisiert wird, dass jemand das tut, jemand anderes oder er selbst. Oder der Pastor muss nicht den Lobpreis machen, aber er ist dafür verantwortlich, dass es jemand macht. Versteht ihr den Unterschied? Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Es gibt Leute, die denken, der Pastor muss predigen, muss den Lobpreis machen, muss putzen, muss evangelisieren, er muss alles machen. Nein, das ist falsch. Aber er muss diese Sachen nicht tun, alle tun. Einige tut er, aber nicht alle. Aber er ist verantwortlich, dass diese Sachen getan werden. Und um das zu gewährleisten, braucht er Talent für Organisation. Dieser Talent für Organisation bedeutet was? Menschen anrufen, Terminkalender führen, Listen von Adressen von Mitgliedern führen, E-Mails und WhatsApp und alles mögliche, um Menschen zu kontaktieren, um zu überprüfen, ob alles richtig ist, ob alle alles verstanden haben, ob alles läuft und alle, ne, die beauftragt wurden, dies und das zu tun, das alles dann auch gemacht haben und so weiter. Das heißt, er muss dieses Talent haben für Organisation, was nicht ungewöhnlich ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen das schaffen würden, solche Sachen. Warum? Wie kann ich das beweisen, dass ich meine, die meisten schaffen das? Ja, weil ich denke, die meisten Menschen, die gehen arbeiten, die verdienen Geld, die zahlen ihre Rechnungen, ne? Und wer sowas kann, der kann auch das andere. Ne? Das hat mit Organisation zu tun. Wer jeden Tag um 5 Uhr morgens aufsteht und arbeiten geht und jeden Monat seine Miete zahlt und so weiter, das heißt, er schafft, ne, sein Leben eine bestimmte Organisation zu haben, und dann in der Gemeinde ist es auch so ähnlich. An Menschen anrufen und so weiter. Und was nicht heißt, dass alle diesen Talent haben. Es gibt wirklich Menschen, die kein Talent dafür haben. Menschen, die völlig unorganisiert sind. Und das sind keine bösen Menschen. Das sind keine schlechten Menschen. Die sind einfach Menschen, die dieses Talent nicht haben. Und deswegen ist ja nicht jeder geeignet, ein Gemeindeleiter zu sein. Es gibt Menschen, die ungeeignet sind. Und das ist ja keine Beleidigung, sondern eine Feststellung. Gleich gehe ich, ne, tiefer an dieses Thema. Wer kann berufen werden? Jeder Gemeindeleiter braucht zuerst eine geistliche Salbung, das heißt eine Befähigung, eine Gabe, eine göttliche Berufung zur Arbeit im Reich Gottes. Ich hoffe, dass jeder, der sich wählen lässt als Pastor, hatte irgendwann in der Vergangenheit, ne, so eine Art Berufung, wo er gespürt hat, Gott möchte, dass ich im Reich Gottes arbeite, dass ich evangelisiere oder dass ich lehre oder dass ich predige oder dass ich, ne. Das heißt, irgendwann hat er das gespürt und hat angefangen, das zu machen. Eine geistliche Berufung, eine geistliche Befähigung. So fängt's an. Zweitens braucht die Anerkennung der Gemeinde und von anderen Pastoren und Missionare. Das, so war es auch in der Bibel. In der Bibel. Das heißt, die Gemeinde hat Diakone gewählt durch Wahlverfahren. Und Älteste und Pastoren wurden gewählt von anderen Pastoren und Älteste und Missionare. Nur das ist in der Bibel, wenn ihr in der Bibel sucht, dann steht es ja nicht Pastoren, sondern in der Lutherbibel steht es Bischof. Das ist das Wort, was wir heute, ne, übersetzt als Pastor. Und wenn wir in der Bibel lesen, hier zum Beispiel Älteste, dann geht es um, ne, Presbyter, manchmal wird es übersetzt Presbyter, Älteste. Und Missionar, da wird in der Bibel das Wort Apostel benutzt. Wenn ihr das Wort Apostel liest, denkt das heute, im heutigen Zusammenhang, bedeutet das ein Missionar, ein Ausgesandter. Deswegen, wenn ich sage, damals, ne, wurden die Gemeindeleiter, die Pastoren, von anderen Pastoren und Missionare gewählt. Wenn ihr in der Bibel liest, dann seht ihr da, die wurden gewählt von Bischöfe und Aposteln. Aber gebracht in unsere Realität bedeutet das Pastoren und Missionare. Das heißt, die Pastoren und Missionare, die schauen sich den Kandidaten an. Und der Kandidat sagt, ah, ich habe eine Berufung, Gott hat mich berufen zu predigen, zu evangelisieren. Und dann sagen die anderen Pastoren und Missionare, alles klar, super, Halleluja, das ist ganz toll, aber lass uns auch gucken, ob du hier die anderen Eigenschaften vorweisen kannst, die jemand braucht, um ein Gemeindeleiter zu sein. Ob du hier eine Teamfähigkeit hast oder du, ne, dieses Talent hast für Organisation und so weiter, ob du diese Sachen auch hast. Ob du, ne, zum Beispiel, Paulus sagt, deine eigene Familie gut organisieren kann. Das ist ja ein Beispiel, wo man festmachen kann, ob jemand gut organisieren kann. Das heißt, wie er seine eigene Familie führt. Wenn jemand seine eigene Familie nicht führen kann, dann wird man sagen, ja, aber wie kann er dann die Gemeinde führen, wenn er seine eigene Familie nicht führen kann? Oder wenn er selber pleite ist in seinem privaten Leben, ne, dann würde man fragen, wenn er selber pleite ist, wie kann er eine Gemeinde zum Erfolg führen, ne, und so. Versteht ihr? Das heißt, das sind Überlegungen, so ähnliche Überlegungen, die dann diese anderen Pastoren und Missionare machen, um einen Kandidat zu prüfen, ob er geeignet ist, zu diesem Posten einer Gemeinde zu leiten, vor einer Gemeinde zu stehen und der Gemeinde den Weg zu zeigen. Wenn er selber, ja, dafür braucht er selber dann eine Reife haben, eine seelische Reife, geistliche Reife sowieso, ein Gebetsmensch, ein Bibelleser, ne, aber auch hier, ne, ich sag mal so, hier im Kopf, das heißt, in seiner Seele, in seinen Gedanken. Gut, korrekt, ne, und so. Wie erkenne ich, ob ich zum Pastor berufen bin? Eine interessante Frage, ne, wenn vielleicht du irgendwann dir diese Frage stellst. Hat mich Gott berufen zum Pastor? Kannst du dir hier diese vier Punkte abarbeiten? Punkt Nummer 1, was dir helfen kann, diese Berufung zu erkennen, ist erstens der Wunsch danach. Paulus schreibt, wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe. 1. Timotheus 3,1. Ganz wichtig. Wer eine Gemeinde leiten will. Ganz toll. Wir brauchen Menschen, die Gemeinde leiten möchten. Viele Menschen sagen, das will ich nicht. Schade, ne? Schade, das heißt, gut wäre, wenn viele Menschen sagen, ey, ich will, Halleluja. Aber viele sagen, nein, ich will nicht. Aber deswegen ist schon wichtig. Willst du das? Ich habe hier geschrieben, so in ein Rechteck. Man wird zum Pastor nicht, weil man will. Aber auch nicht gegen den eigenen Willen. Ja, da gibt es ja eine dritte Position. Es gibt viele, die denken, ich will Pastor werden und deswegen werde ich Pastor. Nein, ist falsch. Sondern ich will Pastor werden, dann muss ich schauen, ob auch die anderen wollen, dass ich Pastor werde. Ne? Der eigene Wille und der Wille der anderen oder die Erkennung der anderen muss zusammenarbeiten. Punkt Nummer 2, externe Anzeichen, wie die Anerkennung von anderen. Externe Anzeichen. Wenn andere Leute merken, oh, aber du kannst gut, ne, hier organisieren und hier die Jugendgruppe, die du führst, die hat Erfolg, die ist, ne, funktioniert gut und so, ne? Wie wäre es, wenn wir dich hier, ne, promovieren, das heißt, ne, in einen höheren Posten stellen, ne? Nummer 3, die Umstände als Zeichen des Willen Gottes, die Umstände, Sachen, die geschehen, wo man merkt, oh, guck mal, interessant, dass dies geschehen ist, das andere, ne, das alles führt zusammen, das heißt, alles sind versteckte Botschaften Gottes, um zu zeigen, dass Gott will, dass du vielleicht ein Pastor wirst, ne? Und 4, geistliche Führung im Gebet. Vielleicht betest du und plötzlich merkst du ganz stark in deinem Herzen, Gott möchte, dass du dich engagierst, dass du dich vorbereitest, dass du dich mehr engagierst im Reich Gottes, dass du, ne, in dieser Richtung wächst, ne, wachsen sollst. Wachsen soll. Halleluja, das war die erste Überschrift. Wer wird zum Pastor berufen? Und die zweite Überschrift, Weg zur Freude. Ja, wir hatten schon gesehen vor ein paar Wochen, dass viele Pastoren, ne, sich unglücklich machen. Viele oder einige, ich weiß nicht, ob es jetzt viele sind oder nicht, einige, ne, zumindest, machen sich unglücklich, sind unglücklich. Und das dürfte nicht sein, weil ja das Arbeiten im Reich Gottes, oder die Arbeit im Reich Gottes, ist ja freudebringend, ne? Ist freudebringend, wenn man sich engagiert für den Herrn, wenn man Menschen zu Jesus führt und Menschen hilft und so weiter. Ne? Das ist ja freudebringend. Und wieso sind dann einige Pastoren unglücklich? Versuch das hier zu erklären. Viele sind unglücklich, weil sie das hier nicht verstanden haben. Viele haben eine Berufung, vielleicht zur Evangelisation oder zur Bibellehre. Und dann denken die, ich muss ein Pastor werden. Weil ich habe ja diese Berufung zur Evangelisation und deswegen muss ich Pastor werden. Die verknüpfen das. Die merken nicht, dass es nicht verknüpft ist. Das ist nicht verknüpft. Du musst nicht, wenn du jetzt eine Berufung zum Evangelist hast, musst nicht ein Pastor werden. Wenn du die Berufung zum Bibellehrer hast, musst du nicht zum Pastor werden. Oder wenn du die Berufung zum Seelsorger hast, musst du nicht zum Pastor werden. Wenn du eine Berufung zum Missionar hast, musst du nicht zum Pastor werden. Viele verstehen das nicht, aber so ist es. Und viele machen sich dann unglücklich, weil sie vielleicht kein Talent oder zu wenig Talent haben für diese schwere Arbeit. Ja, weil Pastor ist eine schwere Arbeit. Ein komplizierte Arbeit. Ist eine Arbeit, die ich nicht empfehlen kann, ich sage mal so. Ne? Ist kein Schleckerbissen. Das ist kein Spaziergang. Vor einer Gemeinde zu stehen, vor 100 Menschen, die alle ein bisschen anders denken, einer von dem anderen, und verschiedene Meinungen haben und verschiedene Geschmäcker haben und alles Mögliche, und das alles, ne, zu harmonieren, und du bist da in der Mitte und du musst dann alle zufriedenstellen. Das ist ganz, ganz kompliziert. Kann ich nicht empfehlen, wenn du das willst. Halleluja. Ne? Aber dann brauchst du die Salbung. Weil wenn ihr das versuchen, das zu erledigen mit menschlicher Kraft, zu sagen, weißt du was, Pastor ist ja ein guter Beruf, da kannst du gut Geld verdienen und so weiter, das mache ich jetzt, ne? Da ist der Weg, ne, dich kaputt zu machen. Das ist schwer. Aber wenn du jetzt eine Salbung hast, das heißt eine göttliche Berufung, wo das Zentrum deines Lebens etwas Geistliches sein wird, wie zum Beispiel Evangelisieren oder Gemeinde gründen oder Bibel lernen, das ist das Zentrum deines Lebens, und dann Gemeindeleiter ist noch so ein notwendiges Übel. Versteht mir nicht falsch, aber ne, dieses Gemeindeleiter ist ein notwendiges Übel. Warum? Weil ja die Gemeinde geleitet werden muss. Deswegen ist Gemeindeleiter ein notwendiges Übel. Aber wenn du jetzt eine geistliche Salbung hast, wenn du jetzt die Kraft Gottes hast, um zu evangelisieren oder zu predigen, oder, dann kannst du das vertragen. Hast du auch Kraft, um das zu überstehen. Ich lese mal hier diesen, hier auf der Seite Nummer 3, hier unten, Weg zur Freude, zweite Abschnitt. Ich lese hier einen kleinen Abschnitt. Nicht jeder, der begabt zu lehren ist, hat Talent, eine Gemeinde zu leiten. Nicht jeder, der begabt zu evangelisieren ist, hat Talent, eine Gemeinde zu leiten. Nicht jeder, der begabt zur Seelsorge ist, hat Talent, eine Gemeinde zu leiten. Viele machen sich unglücklich, weil sie dieses Prinzip nicht verstanden haben. Warum leiden einige Pastoren? Vielleicht, es gibt verschiedene Gründe, aber vielleicht, weil sie dies nicht verstanden haben, dass den Willen Gottes zu gehorchen bedeutet nicht immer, Pastor zu sein. Den Weg, den Willen Gottes zu tun, ne, hat tausend Möglichkeiten. Und eines davon ist, Pastor zu sein. Sich ehrlich wünschen, Gott zu dienen und dabei glücklich zu sein. Ja, Gott zu dienen ist eine Tätigkeit, die uns mit Freude erfüllt. Kann ich sagen von eigener Erfahrung. Wenn wir sehen, wie Menschen stärker werden im Glauben durch diese Bibelstunde, durch Jüngerschaft, wenn wir sehen, dass Menschen den geistlichen Kampf überleben und zu reife Christen werden, Halleluja, das erfüllt uns mit Freude. Aber diese Arbeit, eine Gemeinde zu leiten oder ein Missionsbüro zu leiten, ist eine harte Arbeit, ne, die unsere Kräfte zehrt. Und wir tanken Kraft in diesen anderen Teil der Arbeit, in der geistlichen Arbeit. Der nächste Satz. Jeder geisterfüllte Christ sollte ehrlich hinterfragen, ob er die Fähigkeiten erweist, um ein Gemeindeleiter zu sein. Auch wenn er diese nicht hat, soll er trotzdem seine Berufung ausüben, gleich ob freiwillig oder angestellt. Wenn jemand eine Berufung erkannt hat, Gott möchte, dass ich arbeite in sein Werk, aber ich habe kein Talent, eine Gemeinde zu leiten, dann kannst du trotzdem deine Berufung nachgehen. Wenn du die Berufung der Evangelisation bekommen hast, du musst nicht ein Pastor sein, um zu evangelisieren. Du kannst ja auch evangelisieren, ohne ein Pastor zu sein. Wenn du jetzt die Berufung bekommen hast, ein Seelsorger zu sein. Du musst jetzt nicht ein Pastor zu sein, um andere Menschen zu beseelsorgen und so weiter. Verstehst du? Du musst nicht ein Pastor zu sein, um deine Begabung nachzugehen und deinen Talente nachzugehen. Leider erkennen sehr wenige Gemeinden diese Berufungen, diese andere Berufungen, ist sehr, sehr selten, zumindest in meiner Erfahrung, dass eine Gemeinde sagt, der Bruder oder die Schwester so und so hat eine Berufung, eine geistliche Begabung, ein Talent, eine geistliche Gabe zur Evangelisation. Wir sollten ihn unterstützen, sie unterstützen. Wenige Gemeinden machen das. Die wenige Gemeinden sagen, guck mal, Bruder so und so, Schwester so und so, du kannst gut evangelisieren. Wie wär's, wenn du dir deinen Job kündigst und wir werden dir einen Lohn zahlen, damit du 8 Stunden pro Tag dir widmest, dieser Aufgabe. Es sind wenigen Gemeinden, die sowas machen. Ne? Schade. Und hier habe ich geschrieben, die Gemeinden sollten neben des Pastors auch andere Berufungen anerkennen und wertschätzen und vielleicht in Vollzeit einstellen, wie Missionar, Evangelist, Seelsorger, Bibellehrer und Prediger. Es gibt Menschen, die Talent haben, das heißt, eine Gabe haben zum Predigen, aber kein Talent haben, die Gemeinde zu leiten. Ne? Es gibt solche Menschen. Und warum dann nicht sagen, Bruder, Schwester, du hast ein Talent zu predigen, du bist fantastisch, deine Predigt ist fantastisch. Wir werden dir einen Lohn zahlen, damit du nur predigst. Jeden Sonntag oder jeden Dienstag und Sonntag. Ne? Oder vielleicht in verschiedenen Gemeinden oder so. Ne? So sollte das sein. So sollte das werden. Hoffentlich in Zukunft erkennen die Gemeinde das. Ne? Diese verschiedenen Berufungen, die Menschen haben können. Viele Gemeinden werden von unfähigen Pastoren kaputt gemacht. Das Reich Gottes braucht dringend gute Gemeindeleiter. Und es war schon zur Zeit Jesu so. Matthäus 9, 37. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Schon damals. Ne? Matthäus gesagt, oh, das sind wenige, wenige, die fähig sind. Ne? Das Reich Gottes braucht mehr. Gute Gemeindeleiter. Pastor ist eine schwere, stressige und oft undankbare Arbeit. Ja, deswegen sollte ein Pastor unbedingt einer der genannten Berufungen haben, damit das Pastorat nicht zur Last wird. Ich habe hier das Wort Pastorat gefunden als Ausdruck von das, was ich meine. Das heißt, das Pastoramt habe ich manchmal benutzt. Aber diese Posten von einem Pastor, nenne ich so, habe ich so genannt. Falls du ein reifer Christ bist und Talent für Verwaltung und Teamarbeiten hast, die Bibel gut kennst, was wartest du noch? Stell dich zur Verfügung. Was du in diesem Buch lernst, wird dir sicher dabei helfen. Ja? Wenn du die Bibel gut kennst, wenn du Talent für Verwaltung und Teamarbeiten hast, bist du ein guter Kandidat für eine Stelle, eine Gemeindeleiter. Man sagt, oh, in Deutschland gibt es so wenig Gemeinden, ja. Einer der Gründe dafür ist, weil es an Gemeindeleitern fehlt. Wir hatten hier vor 10 Jahren ungefähr mit dem Pastor Siegfried zusammen haben wir uns unterhalten mit einem Gemeindeleiter einer anderen Gemeinde in Langenfeld. Langenfeld liegt hier, ich würde sagen, 100 Kilometer von ihm. Wir haben uns mit dem unterhalten, aber er war ein Ältester, der die Gemeinde geleitet hat und der wollte das nicht mehr. Er wollte das abgeben für einen Pastor. Und er hat gesucht und gesucht und hat geworben im Internet und telefoniert überall. Und er hat 13 Bibelschulen angerufen und gesagt, ich suche hier einen Pastor, wir können das bezahlen, die Gemeinde hat viel Geld. Und alle haben gesagt, leider haben wir niemand anzubieten. Und das, ich weiß auch nicht warum, vielleicht gab es da Gründe, aber mein Eindruck ist so, viele Gemeinden suchen ein Gemeindeleiter, suchen einen Pastor und finden nicht. Ja, auch als wir in der Schweiz waren, sind wir spazieren gegangen und dann hat unser Gastgeber gezeigt, hier ist eine Gemeinde und das Gebäude einer Gemeinde und der Pastor, der hier Pastor war, der ist jetzt zu einer anderen Gemeinde gezogen. Und hier suchen sie einen Pastor. Schon über Monate, ne? War das so ungefähr. So habe ich es in Erinnerung. Monatelang suchen sie einen Pastor und haben noch nicht gefunden. Es fehlt an Pastor, an Gemeindeleiter. Ja, wer will so einen Job? Versteht? Wer will schon so eine Arbeit? Das ist eine harte Arbeit. Aber es ist eine dringende, eine wichtige Arbeit im Reich Gottes. Die Rolle eines Theologiestudiums. Ja, Überschrift Nummer 3. Das heißt, die dritte Überschrift in diesem Kapitel, in dieser Lektion. Die Rolle eines Theologiestudiums. Weil da kommt die Frage, okay, wenn ich jetzt Pastor werden möchte, Gemeindeleiter werden möchte, muss ich Theologie studieren. Dann würde ich sagen, ja, ist schon sehr wichtig. Oder eine Bibelschule besuchen. Sehr wichtig. Ja. Aber ich meine nicht, dass es zwingend ist. Ich werde hier Pros und Contras, Vorteile und Nachteile auf den Tisch legen. Es ist offensichtlich, dass ein Gemeindeleiter gute Bibelkenntnisse haben muss. Weil es steht ja auch, 1. Timotheus und Titus hat Paulus geschrieben, ne? Ein Gemeindeleiter, ne? Soll er bibelfest sein, gut lehren können. Und er muss ja die Bibel gut kennen, um gut zu predigen. Das ist ja wichtig. Eine Gemeinde braucht eine gute Predigt. Und ihre Lehren zu bekämpfen. Es gibt ja auch viele Lügen, viele Fake News. Ne? Das heißt, ihre Lehren, er muss das bekämpfen. Deswegen ist wichtig, dass er Theologie studiert hat. Aber es gibt einige Gemeinden, die keinen ausgebildeten Pastor finden können. Wie ich schon erwähnt habe, das Beispiel. Und es gibt auch andere Gemeinden, die vielleicht zu klein sind, um einen Vollzeitpastor zu bezahlen. Dann kann auch ein Ältester mit guten Bibelkenntnissen die Gemeinde leiten. Wenn man ja vor der Wahl steht, was machen wir? Schließen wir die Gemeinde oder stellen wir einen Ältester als Gemeindeleiter? Dann würde ich sagen, klar, nicht schließen, sondern ein Ältester soll auf die Gemeinde aufpassen. Es gibt ja, ich kenne ja viele Gemeinden, die ja von Ältesten geleitet werden. Provisorisch oder über lange Zeit. Alles kein Problem. Nur, muss er diese Reife haben, etc. Dieses Talent für Organisation und so. Aber ist alles machbar. Bibelkenntnisse allein befähigen nicht zum Pastorat. Das heißt, Theologiestudium allein befähigt nicht zum Pastor. 1. Timotheus 3, 2 bis 7. Wo steht, ein Bischof, ein Gemeindeleiter, muss folgende Eigenschaften vorweisen. Da ist diese Liste, ihr wisst das schon. Oder liest das zu Hause. Eine große Liste von Eigenschaften. Es geht nicht nur um Bibelkenntnis. Es geht um viele verschiedene Fähigkeiten. Und da geht es um Organisation oder, wo Paulus nutzt das Beispiel von einer Familie. Wenn jemand eine Familie nicht gut organisieren kann, wie kann er dann die Gemeinde organisieren? Es ist ja nicht gesetzlich zu sehen. So eine Art Gesetz. Paulus hat gesagt, wer seine Familie nicht organisiert, der darf die Gemeinde nicht organisieren. Nein, ich verstehe das mehr so im Sinne, Paulus gibt ein Beispiel, wie man jemand auf die Finger gucken kann, ob er dieses Talent hat, eine Gemeinde zu organisieren. Bibelkenntnisse, wichtig, aber diese anderen, ob er dann auch treu die Bibel liest, seine eigene Andacht macht und ob er ein Gebetsmensch ist und ob er heilig wandelt, vorbildlich, ganz wichtig, Vorbildlicher Wandel, ganz, ganz wichtig. Das ist wie ein Paar Schuhe. Bibelkenntnis ist das eine Schuh und das andere ist das andere. Das Leben, die Talente und so. Wer sollte Theologie studieren? Ja, weil Studium ist so eine Sache. Wie viele Menschen studieren? Das heißt, welcher Prozentsatz der jungen Menschen macht eine Ausbildung oder geht sofort nach dem Realschule, Gymnasium, Hauptschule. Viele gehen nach der Hauptschule sofort jobben. Andere machen Realschule und dann machen wir Ausbildung. Und andere machen Abitur und gehen studieren. Und das ist gut so. Nicht alle haben das Zeug, um zu studieren. Weil Studium, wenn du da Theologie studierst, was studierst du dann? Dann studierst du die griechische Sprache, die hebräische Sprache, dann studierst du Latein, dann studierst du Exegese und Hermeneutik und Dogmatik. Das sind so dicke Bücher, die du alle lesen musst. Und mehrere solcher Bücher musst du lesen. Und Klausuren schreiben. Das heißt, dann musst du Stunden und Stunden auf Büchern sitzen und vieles auswendig lernen. Das ist sehr kompliziert und das ist nicht für alle Menschen. Nicht alle haben das Zeug, sowas durchzumachen. Aber wenn jemand jetzt eine Berufung hat, eine göttliche Berufung, für Gott zu arbeiten, aber er hat nicht das Zeug, er ist mehr so handwerklich veranlagt, dem ist nicht so, hier stundenlang Latein zu studieren oder so, sondern, er ist mehr so handwerklich. Stefan, bitte, wie der Stefan zum Beispiel. Danke, Stefan, Stefan, er hat gerade zugegeben, der hat nicht das Zeug hier, um viele Stunden am Tag lateinische Vokabeln auswendig zu lernen. Aber möchte für das Reich Gottes arbeiten, sollten wir den Weg zum Dienst solcher Menschen versperren? Sollten wir sagen, wenn du das Theologie nicht studiert hast, dann darfst du nicht. Das wäre so. schätze ich ein, eine Sünde. Sowas nenne ich Sünde. Weil, ne, wenn Gott einem Menschen sagt, du sollst in meinem Reich arbeiten, aber andere Menschen sagen, wir verbieten es dir, ne? Dann ist es eine Sünde gegen Gott und eine Sünde gegen diese Menschen. Ne? Das heißt, okay, vielleicht ist diese Person nicht geeignet, hier einen, ne, gegen ihre Lehren anzugehen oder so. Aber er kann vielleicht evangelisieren oder er kann Seelsorgern und Menschen besuchen und viele andere Sachen tun, die nicht eine theologische Kenntnis voraussetzen. Da muss man schon, ich sag mal so, diese Flexibilität haben. Ein theologisches Studium oder Seminar ist wichtig, kann aber auch ein Mensch geistlich beschädigen. Wie kann jetzt ein theologisches Studium einen Menschen beschädigen? Ich nenne das Beispiel von meinem eigenen Beispiel. Es gibt diese theologische Hochschule, die sogenannten liberale Theologie verfolgen. Diese liberale Theologie, ne, die stellt vieles in Frage, die präsentiert sich als wissenschaftlich und das ist, ich sage mal so, sehr gefährlich. Viele von meinen Kollegen sind vom Glauben abgefallen. Am Ende, als sie dann fertig waren, haben sie gesagt, ich glaube, oder haben das durchsickern lassen, erkennen lassen, dass sie nicht mehr an Gott glauben, aber sie werden dann Pfarrer und so, weil sie jetzt, ne, gelernt haben, wie man das macht. Ne? Okay, das sind Extrembeispiele, aber es gibt ja auch andere, die gläubig sind. Aber warum ist das so? Weil in einigen theologischen Hochschulen Gott quasi als, ne, und die Bibel als Gegenstände betrachten werden. Und einige Studenten rutschen aus in dieser Richtung. Die fangen an zu denken, sie sind größer als Gott, weil sie Gott studieren. Ne? Das ist eine Absurdität. Gott soll man nicht studieren, sondern gehorchen. Aber viele, ne, viele wachen da nicht auf. Sie merken das gar nicht. Das passiert so langsam, ne? Dass jemand sagt, oh, ich habe schon so viel studiert, ich habe Gott in der Tasche. Ne? Ne, das ist so unbewusst. Niemand sagt das, ne? Versteht ihr? Und auch die Bibel. Ne? Ja, viele sagen, oh, ich habe die Bibel schon 10-mal studiert. Ne? Die denken, ich, ne, ich habe die Bibel in der Tasche. Das heißt, ich weiß alles von der Bibel und so. Ich muss die Bibel nicht mehr gehorchen, sondern ich weiß, was die Bibel sagt. Ich kann quasi bestimmen, was die Bibel sagt. Ganz gefährlich. Ne? Deswegen, Theologiestudium ist nicht immer ungefährlich. Das will ich einfach sagen. Ne? Und okay, am besten geht ihr zu einer frommen Bibelschule, einem Seminar, einem frommen Seminar von einer, ne, von einer freien Gemeinde, wo ihr nicht solche liberale Theologie findet. Okay, so ist vielleicht besser. Ne? Aber auch dort können Gefahren lauern. Zum Beispiel das Pastorat als eine Karriere zu betrachten. Und ich denke, dass diese Gefahr groß ist für junge Menschen. Menschen, die direkt von Abitur zum Seminar gehen. Das sehe ich nicht ganz mit guten Augen, wenn jemand Abitur macht und sofort ein Seminar. Ich verurteile das auch nicht. Sondern, ne, ich sage, am besten wäre das hier. Dieses optimierte Werdegang. Wenn jemand so das ganz korrekt machen möchte, so sich absichern, dass er der beste Gemeindeleiter wird, ne, dann sollte er das hier machen. Nachdem er sich bekehrt hat, 3 Jahre lang die Bibel studieren, ne? Viel Andacht machen, Bibel studieren und so. Ne? Für sich selbst. Die Bibel lesen für sich selbst. Andachtsmäßig. Und dann 3 Jahre lang, danach, 3 Jahre lang, sich in der Gemeinde engagieren. Ja klar, weiter die Bibel lesen und so, aber sich in der Gemeinde engagieren peu à peu. Vielleicht als Diakon, vielleicht als Ältester. 3 Jahre, das sind dann 6 Jahre insgesamt. Erfahrung sammeln. Erfahrung in der Teamarbeit, Erfahrung sammeln auch in den schlechten Seiten der Gemeinde, in den schweren Seiten der Gemeinde, wie man mit Problemen umgeht, wie man mit problematischen Menschen umgeht.
Konflikte.
Konflikte, wie man Konflikte löst und so weiter. Ne? Zugucken, wie die andere das machen. Ne? Das ist sehr hilfreich, dass man dann später das nicht vom Stuhl fällt, wenn Probleme kommen oder so, dass man schon weiß, okay, Probleme passieren, aber ich habe schon gesehen, in meiner früheren Gemeinde, wie der Pastor oder wie die Ältesten das gehandhabt haben. Das habe ich schon gesehen. Und dann kann man das gut dann auch später meistern. Und nur dann eine Bibelschule besuchen, wäre meine Empfehlung. Und was machst du während diese 6 Jahre? Dann kannst du eine Ausbildung machen, dann kannst du arbeiten in einer Firma oder so. Und das reale Leben, ne? Kontakt mit dem realen Leben zu haben. Ja, warum sage ich das? Weil viele, die Theologie studieren, die machen Abitur, gehen direkt zur theologischen Hochschule und sitzen da 5 Jahre, ne? Immer nach vorne gucken, was der Professor sagt, arbeiten, schreiben und dann plötzlich haben hier, ne, ihr Urkunde in der Hand und dann wird denen gesagt, hier eine Gemeinde, wie sollst du leiten? Und sie sagen, oh, eine Gemeinde, wie mache ich das? Ne? Klingt ein Witz, aber ist nicht ein Witz. Ich habe sowas schon gesehen. Ne? Das heißt, eine Kollegin von mir, ne, im letzten Semester, ne, die hat das so wörtlich ausgedrückt. Die haben gesagt, ich habe jetzt 6 Jahre studiert und jetzt soll ich eine Gemeinde leiten. Ich weiß nicht, ne? Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ne? Steht ja. Deswegen sage ich, am besten dieser Prozess nach der Bekehrung, zuerst mal Bibel lesen, 3 Jahre lang studieren, Andachten machen, Jüngerschaft, ne? Und dann so 3 Jahre sich engagieren in der Gemeinde als Diakon oder so, ne? Und dann ein Seminar machen, wo man schon die Erfahrung hat, wo man schon weiß, wie die Gemeinde funktioniert und so, so quasi das Sahnehäubchen, ne, auf dem Kuchen und so fast. Das, ne, so, was die Schleife, die das Paket schließt. Und dann kannst du einen guten Gemeindeleiter sein. So ist meine Empfehlung, weil es geht ja immer um diese 2 Sachen, Theorie und Praxis. Ich habe schon 1000 Mal gesagt, Theorie und Praxis. Halleluja. Die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, warum braucht ein Pastor Anwärter die Anerkennung von anderen Pastoren und Missionare? Frage Nummer 2, Gott zu dienen macht Freude. Was kann diese Freude zerstören? Und die letzte Frage, Vor- und Nachteile eines Theologiestudiums besprechen. Amen. Halleluja. Gott segne euch.